Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der oberösterreichische Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerd Schneeweiß. Mein heutiger Gast ist der bekannte Wiener Juwelier Franziskus Kriegsau. Er hat sich nicht nur als ausgewiesener Schmuck- und Uhrenexperte in der beliebten Sendung Bares für Rares einen Namen gemacht und auch die Tatsache, dass er die Wiener Juwelierslegende Julius Hügler erfolgreich heute in der 5. Generation anführt, beleuchtet lediglich eine weitere Facette aus dem Leben meines spannenden Gastes. Denn nein, Franziskus Kriegsau ist vieles mehr und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Franziskus Amazonus Amazonas Julius Kriegsau. Schön, dass du hier sein kannst.
Danke, lieber Gerd, für die Einladung. Ich bin gerne da.
Wie schön. So, ganz einfach. Einer deiner drei Vornamen lautet Amazonas.
Ich glaube, ich habe sogar 7 Vornamen. Ich habe sie mir nicht gemerkt. Deswegen für diesen Wikipedia-Eintrag also habe ich nur 3.
Ich kenne nur die 3 aus dem Wikipedia-Eintrag und bin bei Amazonas hängen geblieben. Ja. Und denke mir, okay, kenne ich jemanden, der Amazonas heißt? Nö, jetzt ja, vorher nein. Wie kommt das? Warum? Ist er eigentlich gar kein Vorname?
Ist eigentlich gar kein Vorname, also das stimmt. Ja. Mein Vater ist in Brasilien aufgewachsen, Rio de Janeiro, und hat sich sehr viel mit der Kunst befasst und hat viel gemalt und so weiter. Und sein Künstlername war dann irgendwie Amazonas. Also hat auch immer auf seinen Bildern, also hobbymäßig, sage ich jetzt mal gemalt, auf seinen Bildern mit Amazonas unterschrieben. Und ihm war wichtig, dass ich als einer meiner Vornamen auch Amazonas ist. Und der zweite Vorname nach Franziskus ist Amazonas und es hat auch keiner was dagegen gehabt und es ist durchgegangen. Und ich finde es witzig. Früher fand ich es immer ein bisschen komisch und heute finde ich es eigentlich lustig. Also so wie Franziskus fand ich auch als Kind nicht so gut. Mhm. Fand ich immer so, Franziskus, da haben so die Leute ja so ein bisschen gelacht, so die im gleichen Alter. Und da war ich lieber der Franzi, aber heute bin ich schon lieber der Franziskus.
So ändern sich die Zeiten.
Ja.
Ja, spannend. Aber bleiben wir mal einfach mal beim Namen. Denn auch dein Nachname ist ja auch ungewöhnlich, ja. Kriegs-Au, also ein Doppelname. Mir kommt das irgendwo so vor,
als Fluchtadel.
Als hätte man euch irgendwann das von geklaut.
Naja, ich glaube, vielen wurde das von geklaut, 1919, oder? Und auch uns damals seinerzeit. Das war kein großer Adel, kleinerer Adel. Ich glaube, irgendwann wurde der mal gefreiherrlicht, 1867, sprich baronisiert. Aber es war eher so, ich sage mal, Beamtenadel. Also es ist jetzt keine Hocharistokratie gewesen. Aber der Urgroßvater war Finanzminister unter Kaiser Franz Josef und waren immer eher höhere Beamte. Und somit kam der Name zustande. Ich glaube, von Kriegsauer ist dann irgendwann der Bindestrich dazugekommen. Genaueres fragt meine Mutter.
Gut, frag sie, ob sie das nächste Mal zum Podcast kommt und machen wird. Aber von deiner Mutter, erstmal zu deiner Oma. Die Elisabeth Kriegsau, die war ja nicht nur die erste weibliche Goldschmiedemeisterin Österreichs, und zwar wohl eine mit großem Können und viel Talent und Leidenschaft, sondern sie war auch für ihre Liebe zu schnellen Autos bekannt. So, das trifft ja alles bei dir so 1:1 zu. Ist sie dein Vorbild?
Sie hat mir tatsächlich Autofahren beigebracht mit über 70. Ich war, glaube ich, 9. Und die haben in Niederösterreich gewohnt, in so einem Freihof Schöngraben. Da gab es so eine parkähnliche Anlage und da konnte ich ohne STVO Autofahren quasi. Also die hat mich dann auch wirklich alleine da um die Bäume fahren lassen und so weiter. Und da haben wir das Hobby haben wir wahnsinnig geteilt. Ich bin auch viel mit ihr einfach herumgefahren zu irgendwelchen, ich sage jetzt nicht Oldtimer-Treffen, aber so Autoausstellungen und so weiter. Und ihr Vater, sprich mein Urgroßvater, war auch einer der ersten in Wien mit einem Auto, also zählte zu den ersten, also ersten wenigen, sage ich jetzt einmal. Und die ist damit groß geworden. Und Autos waren einfach, das war was. Und jeden Sonntag wurde Formel 1 geschaut. Riesen Niki Lauda-Fans, dann natürlich Gerhard Berger. Ich habe immer nur die Formel 1 Sounds gehört als Kind. Und obwohl ich nie so ein Formel 1 Fan war, weil dieses im Kreisfahren fand ich immer ein bisschen langweilig. Ich war ja immer so im Rallye-Sport zu Hause. Also mein Traumberuf wäre ich nicht Goldschmied geworden. wäre natürlich Profifußballer und dann vielleicht Rallyfahrer. So, zumindest nicht Feuerwehrmann, ja. Was man so als Kind halt sicher träumt. Und Autos war, mein erstes Wort war Atto. Also sprich Auto. Also ich war immer ein Auto nah, meine Großmutter auch. Und die war tatsächlich die erste Goldschmiedemeisterin in Österreich, weil sie die einzige Tochter von meinem Urgroßvater war. Und deswegen heiße ich auch Kriegsauer, nicht Hügler, weil meine Großmutter, eine Hügler, einen Kriegsauer geheiratet hat. Somit nur schnell auch das noch erklärt, warum der Name Hügler nicht Hügler ist heute.
Okay, dann bleiben wir mal beim Juwelier Julius Hügler, den du ja, wie gesagt, in der fünften Generation führst. Gegründet 1875, sehr schnell K&K Hoflieferant geworden und das offenbar mit großem Erfolg. Also wenn ich sehe, dass der Schah von Persien seine Soraya da also mit Schmuck ausgestattet hat, für den war er immer nur das Beste gut genug. Ja? Und wenn der zum Hügler geht, dann bedeutet das ja was. Also ihr müsst da richtig groß, Glamour, Hollywood.
Liz Taylor meinst du?
Bitte?
Liz Taylor war ja auch dabei.
Richard Burton und Liz Taylor sollen ja auch Schmuck bei euch gekauft haben.
Ja.
Also da geht es ja um richtig was. Ich will was anderes hinaus.
Ja.
Das war ja vor deiner Zeit.
Alles
weit. Und das waren sehr riesengroße Fußstapfen, in die du da treten musstest, ja, oder wolltest, nehme ich mal an. Ist der Juwelier Hügler heute immer noch Anlaufpunkt für die Promis der heutigen Zeit?
Ich muss dazu sagen, ich mache das in fünf Generationen, ja. Die Firma gab es aber zwischenzeitlich nicht. Also die Firma ist ja 2004, ich glaube dann 2005, in die Insolvenz geschlittert, weil sich mein Vater mit meinem Onkel eigentlich nur zerstritten hat. Also die haben sich schwer vertragen, die Großmutter ist gestorben, Erbschaftsstreitereien. Die Firma war so damals gut aufgestellt, dass sie super gelaufen ist bis in die 70er Jahre rein. Dann ist mein Großvater mal rausgegangen, weil ihn das alles ein bisschen genervt hat, sage ich jetzt einmal. Weiter darauf eingehen, glaube ich, brauche ich nicht. Dann waren die ein bisschen auf sich alleine gestellt, dann wurde viel Erbgut, Erbmasse in die Firma gesteckt, wurde dadurch gehalten über 20, 30 Jahre. Ich sage nur, wir hatten 5 Zinshäuser, am Ende keins. Ja? Also da wurde einfach viel reingesteckt, um quasi diese Firma auf Krampf, sage ich jetzt mal, zu halten, weil man da nicht loslassen wollte. Und das ist dann nach dem Tod der Großmutter wirklich den Bach runtergegangen, während ich aber in der Ausbildung zum Goldschmied war. So, das heißt, ich habe gesehen, von klein auf, wie eine Firma quasi den Glanz langsam verliert, ja. Der natürlich toll, also die Firma war großartig. Also zu Zeiten meines Großvaters, Urgroßvaters, das ist grandios gelaufen. Wie du richtig sagst, der Schab von Persien war viel in Bad Kastein. Wir hatten eine Dependance in Bad Kastein, wir hatten eine Dependance in Rio de Janeiro, im Hotel Adlon in Berlin, in Karlsbad ein Geschäft, 2 Geschäfte in Wien gegenüber von der Oper, 1 am Bauernmarkt. Das ist schon richtig gut gelaufen. Nur die letzten 30 Jahre, sage ich mal, dann nicht so. Und ich war da halt in der Ausbildung, wollte in die Fußstapfen steigen, weil ich war auch ein schlechter Schüler, wusste nicht so genau, was ich machen soll. Es war so ein bisschen so die letzte Möglichkeit, noch was aus meinem Leben zu machen, sage ich jetzt einmal überspitzt, ja, weil ich halt wirklich nur Flausen im Kopf hatte. Und dann ist die Firma auch noch den Bach runtergegangen. Und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Bin aber der Branche treu geblieben, weil mir das irrsinnig gefallen hat, diese Ausbildung auch in Ferlach in Kärnten. Also ich bin ja in Wien Schottengymnasium rausgeflogen, durchgefallen. Dann war ich in der Aasgasse, habe dann nur 1,5 Jahre überlebt, dann ins evangelische Gymnasium gekommen. Da hätte es eine Ausbildung zum Goldschmied geben sollen, nur meine Klasse wurde frühzeitig aufgelöst. So, dann bin ich wieder da gestanden, wusste nicht wohin. Bin nach Ferlach gegangen, ab nach Ferlach, Goldschmiede, Fachschule. Die hat mir sehr gut getan, da war ich auf mich alleine gestellt. Sehr durchwachsen, sehr durchmischtes Publikum, hat mir auch gut getan. Und das Handwerk hat mir irrsinnig gut gefallen. Die Lehrer dort haben mir gefallen. Die waren eher aus der Privatwirtschaft. Es war nicht so typische Schule, die typische Schule gehen, sondern war wirklich dort Freunde fürs Leben gefunden. Und dann ist die Firma leider eben zugesperrt worden. Ich bin dann aber ins Dorotheum, war dort der jüngste Schätzmeister im Dorotheum. Hat mir auch sehr gut getan. Tolle Ausbildung, muss ich sagen. Hab dann dort im Zuge dessen die Meisterprüfung zum Goldschmied noch gemacht. War dann selber der jüngste Goldschmiedemeister Österreichs, gemeinsam mit Franz Fischmeister und mit meinem Werkstattleiter Reinhard haben wir dann dort die Meisterprüfung positiv abgeschlossen. Und dann habe ich für Juweliere gearbeitet, für Sven Boltenstern zum Beispiel, weil ich bin durch die Schweiz mit ihm gefahren, von Hotel zu Hotel, habe dort die Auslagen auf- und abgebaut, habe dort auch viel gelernt, habe für ein deutsches Online-Auktionshaus viel gearbeitet, habe auch gesehen, wie Startups funktionieren und oder auch nicht funktionieren und habe halt viel, viel gesehen, viel gelernt, bis ich dann 2017 den Schritt gesetzt habe, die Firma auf eigene Faust neu zu gründen, die ja 12 Jahre schon nicht mehr existent war. Und so, zurück zu deiner Frage, ich komme zum Punkt, somit kann ich auch das so machen, wie ich es heute mache, weil ich eben nicht in Fußstapfen in richtige steigen musste oder kein Vater da war oder ein Onkel oder Großvater, der mir gesagt hat, nein, du musst das so und so und so machen, sondern ich konnte es machen, wie ich wollte, weil ich es ja neu gegründet habe. Es hat mir niemand reingepfuscht. Und jetzt, heute kann ich das frech weiterführen, erfolgreich Gott sei Dank, hätte auch in die Hosen gehen können. Und ich bediene auch Prominente, so wie früher, ähnlich, nur ein bisschen anders, viele aus Deutschland, die mir dann auch wieder Reichweiten schaffen und Werbung für uns machen und so weiter. Und das ist ein ganz gutes Paket. Viel machen wir über Social Media. Das rennt alles
gut. Lass mich aber zwischendurch noch was klarstellen. Ja. Das heißt, der erste Eindruck, der von dir entsteht, ist ja eigentlich der für jemanden, der das nicht weiß, was du gerade erzählt hast. Der ist in fünfter Generation, der hat sich ins gemachte Nest gelegt. Er kann jetzt mit dem Geld um sich schmeißen, weil er es schon von früher hatte. Das Gegenteil ist der Fall. Du hast ein Reset gemacht, hast das volle wirtschaftliche Risiko übernommen, weil, das hast du eben auch gesagt, hätte ja auch schief gehen können. Ja.
Vollgas,
und es ist dann deiner eigenen unternehmerischen Leistung zu verdanken, dass du heute das machst, was du machst, wie du es machst, Erfolg hast und dir auch das eine oder andere teure Hobby leisten kannst, weil du die Kohle verdient hast.
Du lachst, ja. Ich glaube wirklich, dass viele das glauben, dass das das gemachte Netz ist. Nur wenn man hinter die Kulissen schaut, kommt man schnell drauf, dass es nicht so ist. Und richtig, deswegen haue ich auf den Putz, weil es durch mein eigenes Risiko erfolgreich wurde und ich dadurch machen kann, was ich will und mir auch keiner sagt, nein, über Geld spricht man nicht, über das macht man nicht und das, weil die ja eigentlich alle irgendwie in was anderen drinstecken, nämlich Abhängigkeiten und die habe ich Gott sei Dank nicht. Also andere sind halt abhängig von den Eltern noch immer, auch in meinem Alter oder abhängig von irgendeiner Firma, wo sie eigentlich doch nicht das Sagen haben, weil sie es nicht selber aufgebaut haben. Und dann kannst du halt nicht so auf dem Putz.
Deswegen war mir das wichtig.
Ich bin ja stolz auf das, was ich geschaffen habe in den letzten Jahren. Und deswegen, ich würde nicht sagen, es ist ein Schuss zu Schaustellen, aber es ist halt mein Hobby. Du sprichst doch die Autos an.
Da reden wir gleich.
Autos sind halt
mein Hobby. Da kommen wir noch gleich.
Reines Hobby.
Ja, okay, bleiben wir mal bei deinem heutigen Unternehmen. Das ist ja gewachsen. Ja? Wien, Salzburg, Linz, Baden. Und mittlerweile auch noch einige Dependancen im Franchise, wenn ich das recht verstanden habe. Ja. Gehst du weiter auf Expansionskurs?
Boah, also Baden gibt's mittlerweile nicht mehr, ja, weil ich schaue mir was an und schaue, ob es funktioniert. Und wenn es nicht wirklich gut funktioniert, dann lasse ich es wieder bleiben. Und ich gehe auch nicht riesen Risiken ein. Sprich, ich investiere nicht in irgendwelche Geschäftslokale, sondern ich übernehme was. Und schau, dass ich es zum Laufen bringe mit einfachen Möglichkeiten, ja. So wie in Linz zum Beispiel. Und das rennt auch ganz gut, in Salzburg auch. Ich bin jetzt froh mit dem Team, so wie es ist. Wir haben diese 2 Franchise-Filialen noch. Also insgesamt haben wir 7 Filialen, 5 eigene plus 2-mal Franchise mit circa 20 Leuten, die dafür arbeiten. 15 eigene oder 14 eigene Mitarbeiter und dann halt den Rest mit dieser Franchise-Geschichte. Und das Radl rennt gut. Ich will mich so gesehen nicht mehr vergrößern mit Hügler selbst. Das ist jetzt nicht unbedingt am Plan. Ich bin froh, wenn es so weitergeht. Ich will ja auch nicht übertreiben. Erstens will ich kein Burnout bekommen und zweitens möchte ich nicht dadurch mein Grund- oder Kerngeschäft verlieren, weil ich zu viel Energie in eine Expansion stecke. Ja, das ist ja...
Ja, nein, das...
Das hat ja bei vielen auch nicht funktioniert.
Das ist ja auch eine Branche, die ja nicht gerade wachstumsfördernd ist.
Nein, eher gegenteilig momentan, glaube ich.
Eher das Gegenteil.
Ich sehe eher das große Juweliersterben auf uns zukommen. Aber das ist eine andere Thematik, ja. Da sind wir aber ganz gut drauf vorbereitet. Was ich schon habe, ich habe ein Projekt mit 4 anderen. Und das heißt Goldwin, also der Gold- und Vintage-Juwelier. Die Firma ist gegründet. Und das ist ein Franchise-Netzwerk um kleinen Juwelieren am Land zum Beispiel, die aber am Land ja gar nicht so klein sind, sondern eigentlich Platzhirsche meistens, denen hilft, gemeinsam in den Ankauf zu gehen. Dieses Projekt gibt's, da gehen wir jetzt raus. Und wir wollen mit allen kleinen Juwelieren gemeinsam ein großer werden quasi. Aber die sollen natürlich ihre Namen behalten, die sollen ihre Juweliere sein und bleiben und ihre Ware auch verkaufen. Nur ein zweites Standbein sich aufbauen. Und das heißt, ankaufen und verkaufen von Vintage-Schmuck und Uhren. sage ich jetzt einmal, sie nicht nur auf das Schmelzgold gehen, sondern wirklich auch dem Schmuckstück und der Uhr ein zweites Leben schenken. Ja.
Also wirklich ein bisschen von dem Prinzip abgehen, was ich ja auch kenne heutzutage, Goldpreis ist so hoch,
ja.
Du hast eine Halskette, die hat 20 Gramm, ja, die war mal nichts wert, wenn die aus 18 Karat ist, kostet sie über 2000 Euro, nur diese scheiß kleine Halskette.
Völlig absurd, aber es ist so.
Und jetzt gibt es aber natürlich Schmuckstücke, die wiegen etwas und haben aber Steine oder haben eine besondere Verarbeitung oder haben einen besonderen Namen von Nobelfirmen, die heute noch Nobelfirmen sind, ja. Wird denn der Name Cartier, Bulgari, Cleef van Apels, wird der noch bezahlt oder legt man das auch auf die Waage?
Naja, es gibt stärkere und schwächere Marken, wie bei den Autos ja auch, sage ich jetzt mal. Bulgari ist relativ schwierig am Sekundärmarkt, aber natürlich, man zahlt mehr als den Goldwert, logisch, sonst kriegst du die Ware auch gar nicht. Was wir halt viel machen, auch mit Kommissionspreisen zu arbeiten, sprich, ich biete 1.000 Euro gleich, aber ich nehme es auch für 1.400 in Kommission und wir schauen, dass wir es übers Netzwerk schnell verkaufen, dann kriegt man ein bisschen mehr raus. Ist ja bei einem Auktionshaus nicht anders, ist ja auch ein Kommissionsgeschäft, weil die zahlst du ja auch nicht von Anfang an, sonst müsstest du ja verpfänden oder versetzen oder sonst was. Die Marken Cartier ist sehr stark im Wiederverkauf, ja, weil es sehr gehypt ist. Ich bin kein Freund von Hypes, ich bin eher ein Freund von klassischen Dingen. Weil Dinge kommen und gehen. Es ist immer nur Angebot und Nachfrage. Das heißt, das kann morgen wieder anders sein. Heute ist Cartier sehr stark. Tiffany zum Beispiel, finde ich, verliert sehr stark am Wiederverkaufsmarkt, weil es einfach so wahnsinnig teuer ist mit so wahnsinnig hohen Aufschlägen. Aber ich will jetzt diese Marken gar nicht hier im Podcast durchsprechen. Aber natürlich selbstverständlich, wenn du ein Fullset hast, sprich mit Originalverpackung, Originalrechnung, Zertifikat, die Stücke in einem guten Zustand sind, was ja beim Schmuck relativ einfach ist, sonst arbeitet man es auf. Wir haben eine Werkstatt, wir haben viel Goldschmiede, du polierst drüber, du reinigst das. Dann kannst du diese Markenschmuckstücke, kriegst du natürlich weit mehr als den Materialwert. Klar, wenn es jetzt um einfache Goldketten 0815 Ware geht, dann gibt es halt den Schmelzpreis. Und da zahlt auch der eine und der andere, da sind auch Unterschiede vom Zahlen her. Obwohl ich mehr, also ich bin wirklich, also wir legen wirklich Wert auf alten Schmuck, auf Vintage-Uhren. Also am liebsten ist mir irgendeine alte Schatzschatulle aus einer Verlassenschaft von der Urgroßmutter, wo ich dann irgendwelche drei schönen Historismusringe entdecke und da natürlich weit mehr zahle als jetzt irgendeinen Schmelzpreis. Ja. Und im Schnitt mit dem Gold, der Mix macht es dann aus. Wir kaufen ein bisschen was an, ein bisschen was nehmen in Kommission und dann durch den Mix sind die Kunden eigentlich recht zufrieden. Ich schicke die auch gerne im Kreis und sage, geht's bitte vergleichen. Natürlich, soll man ja auch. Weil wenn es jetzt um den reinen Goldwert geht, kann schon sein, dass irgendwer mehr zahlt und dann ist es schön und gut.
Jetzt noch eine Frage zu den Geschäften, die nicht in Wien sind. Das sind ja mittlerweile reine Ankaufsgeschäfte.
Ja,
also ihr habt keine Auslage mehr, sondern da sitzt jemand, der wartet, bis ein Kunde reinkommt und sagt, du, ich habe eine Omega, ich habe eine Rolex, ich habe eine Perlenkette oder was auch immer an Schmuck. Zwei Fragen. A, warum verkauft ihr nicht in diesen Läden? Frage B, was kauft ihr an?
Naja, es ist so. Also erstens ist, die Kunden kommen viel über Mundpropaganda, ja, und viel über Google Ads natürlich. Also wir machen Google-Werbung, ein Schlagwort, ein Stichwort, Suchwerbung und dann poppen natürlich alle auf. Das Dorotheum poppt auf. Hier natürlich in Linz zum Beispiel der Eckstein, den ich ja auch kenne, poppt auf, dann poppt man ein paar andere im Internet auf und dann kann sich ja der Konsument aussuchen, wo gehe ich hin. Und wir hoffen halt natürlich, dass sie zu uns kommen. Ja? Dann kommt mal der Kunde, dann wird das Ganze bewertet. Ja? In Linz zum Beispiel ist es so, dann werden ein sehr lieben Mitarbeiter, aber der schickt uns alles und wir machen die Angebote.
Also das wäre die nächste Frage gewesen. Sitzt da jemand, der das kann?
Der kann das schon, der tut es vorsortieren, aber wir geben das Endokay, weil ich will ja kein Risiko haben. Es ist leider schon in der Vergangenheit ein bisschen was vorgefallen und ich möchte halt nicht zu viel Risiko bei diesen Sachen haben, da geht schnell ins Geld und wir entscheiden am Ende, was wir zahlen und machen Angebote, einmal Cash und einmal Kommission. Wenn der Kunde sich dann entscheidet, das zu verkaufen, dann kriegt er eine Sofortüberweisung, sofort am Konto, verlässt das Geschäft nicht, bevor nicht das Geld am Konto ist. Wir arbeiten sehr wenig nur noch mit Bargeld. Ich will das Bargeld komplett aus dem Unternehmen raushalten in Zukunft, weil es uns sowieso der Hahn von der Obrigkeit abgedreht wird. Also in ein paar Jahren werden wir gar kein Bargeld mehr, glaube ich, haben nur noch kleine Beträge, Und ich halte mir dadurch auch die ganzen schwindligen Zwischenhändler und ich sage mal, Ganoven nenne ich es jetzt, oder so, die komischen Leute halte ich mir ab, dadurch, dass ich sage, ich arbeite nur mit Sofortüberweisung. Weil jemand, der privat was erbt, wenn der 4.000 Euro aufs Konto bekommt und einen Privatverkauf gemacht, das stört den in der Regel nicht. Ja? Wenn es doch so sein soll, dass jemand einen höheren Betrag in bar haben will, dann nur mit Geldwäscheformular und genauer Prüfung. Und das machen wir dann halt auch, aber immer weniger. Es wird immer weniger. Die Leute verstehen das auch, ja, dass das Bargeld immer weniger und weniger wird. Ja? Warum wir nichts verkaufen in den Geschäften? Unser Verkaufs- oder unsere Verkaufsplattform mittlerweile ist halt wirklich Instagram großteils. Also online. Wir stellen alles, was wir reinbekommen, auf Instagram. Da wird es verkauft, da wird die Rechnung verschickt und dann wird das versichert, versendet. Das meiste geht wirklich nach Deutschland oder in die Bundesländer, also in die ganze Welt verteilt. Viel verkaufen wir auch an Händler, also ganze Pakete. Da in diesem Netzwerk auf Instagram schauen wahnsinnig viele Händler zu. Die brauchen da nicht lange überlegen, denen macht man einen guten Preis und die nehmen das auch oft in Paketen. Ich will in den Geschäften nicht zu viel Waren rumliegen haben, weil ich kann nicht darauf warten, dass das wer aus der Auslage vielleicht kauft, wenn ich es am selben Tag schon über Instagram verkaufen würde. Ja? Das heißt, es hat sich da einfach verschoben. Ich habe kein Sicherheitsrisiko, plus mein Mitarbeiter hier in Linz zum Beispiel muss ich nicht mit irgendwelchen Betreuungen von zusätzlich von Kunden, die Laufkundschaften sind, auseinandersetzen und konzentriert sich wirklich rein auf den Ankauf. Und einmal die Woche werden die Sachen dann, kommen die nach Wien und dann wird's verwertet. So, ich habe mich einfach dazu entschieden, weil ich glaube, dass das mehr die Zukunft ist einfach. Und auch, Gut, das ist für uns einfacher.
Das ist aber auch eine kleine Revolutionierung des ursprünglichen Juweliers-Schmuckhandel.
Ja.
Wenn man weggeht, Verkauf aus der Auslage.
Richtig.
Hier, so wie ich das richtig verstehe, du versuchst schnell zu drehen. Was ja wahrscheinlich auch heißt, dass deine Margen eigentlich geringer sind, genau, als sie beim Schaufensterverkauf wären.
Viel geringer.
Aber du drehst schnell und sagst, dann habe ich wieder Geld, das dreht sich und je schneller und bleibt immer was über, wenn man das vorsichtig macht.
Ja.
Ja.
Ja, also das Schnelldrehen ist mein Credo. Ich habe da irgendwann angefangen, es ist fast schon wie eine Sucht, weil wir ja doch viel ankaufen und das ist ja viel gebundenes Kapital und ich muss es weiterbringen. Ich kann nicht darauf warten, dass in einem Jahr das vielleicht verkauft, weil das Geld, das ich in einem Jahr bekomme, habe ich in der Zwischenzeit 10-mal schon gedreht. Mit 10-mal kleiner Marge habe ich am Ende eigentlich, glaube ich, sogar mehr. Natürlich mit mehr Stress verbunden und so weiter. Aber dadurch ändert sich auch schnell das Sortiment unserer Ware und die Leute haben jeden Tag neue Stücke, die sie kaufen können, zu Top-Preisen. So.
Ja. Und schnell drehen bedeutet ja auch, dass deine Preise, und das habe ich mir erlaubt, also mal ein bisschen auf der... Da sind Uhren zu Preisen dabei, wo ich mir manchmal sage, Schneeweiß,
zuschlagen.
Könntest du eigentlich kaufen, warum schlägst du nicht zu? Ja, also, und ich kenne mich auch ein bisschen aus. Und dann ist das wirklich günstig.
Ja, und deswegen.
Damit auch die verkaufen halt aber schnell.
Ja.
Ja.
Und das ist das Konzept halt. Und wir machen es halt anders. Und das konnte ich nur so machen, weil ich ja die Firma selber neu gegründet habe. Hätte ich irgendwen, der mir reingrehen würde, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, dann wäre ich heute nicht dort, wo ich bin, muss ich auch dazu sagen. Wo auch immer ich bin, aber also.
Franziskus, um es zusammenzufassen, wo ist der Verkäufer einer Ware, mit welcher Ware bei dir willkommen?
Ich sag mal, Schuster bleibt bei den Leisten. Deswegen mache ich auch nicht 10 andere Geschäftstätigkeiten oder Felder, sondern konzentriere mich wirklich auf das, was ich kann und das sind Schmuck, Uhren und Steine im Prinzip. Silber natürlich auch. Aber ich kaufe jetzt keine Antiquitäten, keine Wohnungen, keine Häuser, keine Bilder, keine das, was ich kann. Münzen eigentlich auch nicht. Ja, da gibt es Münzhändler, Numismatiker, die sich besser auskennen. Ich kaufe Schmuck, Uhren und Steine und Silber.
Klare Aussage, danke. So, jetzt kommen wir mal zu deiner Sammelleidenschaft. Ja. Du hast eine beachtliche Sammlung von, eigentlich Youngtimer, ja, du fährst ja.
Ja, wenn sie fahren.
Wenn sie fahren, ja, das Problem. Und so ausgefallene, seltene Uhren, die findet man auch bei dir in deiner Sammlung und an deinen
Unverkäufliche.
Auch die unverkäufliche. Nein, ist das nicht auch eine Frage des Geldes? Wenn dir jetzt einer für die Beta 21 mit 200 Gramm Gold einen doppelten Goldpreis bietet?
Die steigt mit dem Goldwert. Was soll ich dir sagen? Die habe ich gekauft, wo der Goldwert ganz woanders war. Und wäre es nicht das Gold, dann hätte sich der Markt wahrscheinlich nicht nach oben entwickelt und jetzt kostet es halt das Doppelte allein, weil der Goldwert, das Gold ja, 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 so gestiegen ist. Und es sind Dinge, ich bin niemand, der schaut, was andere tragen. Ich sehe was und entweder das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ja, also sonst würde ich ja mit dem Cartier am Reifen durch die Gegend laufen. Ja, also ich sammle gerne so, ich sag's deswegen nicht mal zum Spaß, unverkäufliche Dinge, weil das eigentlich nichts für die Masse ist, weil das keinen Wiedererkennungswert hat. Das kennt keiner. Das kaufe ich nur, weil ich das Design selber persönlich cool finde. Und dann ist mir aber auch egal, ob es rumliegt oder nicht. Ich trage das dann. Und genauso mit den Autos. Ich kaufe ja, wenn ich auf Wertanlage gehen würde, hätte ich 10 Porsches in der 911 in der Garage stehen und nicht diese ganzen komischen Hütten, die ich da habe, die alle auch quasi unverkäuflich sind. Aber ich liebe sie, weil sie so individuell sind und weil sie keiner hat, weil es selten ist. Ich mag halt seltene Dinge, die nicht an jeder Ecke stehen und so ist es mit den Autos auch. Ob das wertvoll ist oder nicht wertvoll, ist mir relativ egal. Spaß muss es machen, Freude muss es bereiten. Anlage ist das keine. Ja, es kostet ja nur Geld. Weißt du, die Autos. Ich meine, ständig ist irgendwas. Stress habe ich zusätzlich. Aber es ist einfach mein Hobby, meine Leidenschaft und das lasse ich mir auch von keinem nehmen. Und das lebe ich voll aus. Besser als ins Casino gehen oder jeden Tag saufen zu gehen, finde ich. Oder?
Warte mal. Ja? Aber bei den Uhren ist schon ein bisschen Wertanlage dabei, oder?
Du, wenn ich mit dem Hammer draufhaue und das in die Schmelze schicke, dann sind die Golduhren, dann kriege ich ja Geld raus, ja? Aber jetzt, dass da irgendwie wahnsinnig viel mehr für die Uhr, weil es so eine tolle Uhrzeit ist, schwierig, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, du hast ja nicht nur die Gold Omega.
Ich sammle ganz stark diese Omegas. Und dann, ja, und dann davon habe ich halt eine. Wenn mir mal irgendeine geile AP reinkommt, die aus Gold ist, dann behalte ich die auch ein bisschen, nur dann stresst es mich wieder, weil eigentlich denke ich mir, das ist so viel Geld, weg damit. Ja? Nee. Bei den Autos ist es ja schwierig, du kannst die Autos nicht die ganze Zeit verkaufen, das ist ja wahnsinnig schwierig. Das ist ja mühsam, da müssen sich die Leute das Auto anschauen, das braucht Zeit, Nerven. Eine Uhr ist ja viel leichter verkauft für mich als ein Auto. Und dann trage ich mal eine Woche eine Uhr, die ich gekauft habe und dann freue ich mich wieder, wenn sie geht, weil das Geld zurück ist und weil ich ein bisschen was dran verdient habe. Dann kommt schon wieder die nächste rein.
Der Jäger und Händler.
Ja, also ich bin jetzt nicht nur der Sammler, sondern ich will wirklich, ich will das Zeug schon weiterbringen. Aber ich trage es dazwischen kurz. Auch schön.
Gut, gut. Dann kommen wir mal zum privaten Franziskus Kriegsau. Obwohl, noch eine Frage vorab. Mir hat ein Vöglein gezwitschert.
Ja.
Du hättest auch ein schauspielerisches Talent. Und man könnte das in Marvin Krenz Krugs 2, könnte man dich bewundern. Steht da eine neue Karriere an?
Nein, der Marvin, der Regisseur und auch der Hauptdarsteller Frederik Lau, das sind zwei gute Freunde von mir, mit denen ich relativ viel privat zu tun habe. Und der Marvin hat in Thailand jetzt die zweite Staffel gedreht und in Wien von Crooks, das ist eine Netflix-Gangster-Serie. Und er hatte eine kleine Juweliersrolle und hat mich aus Thailand angerufen. Franziskus, magst du nicht diesen Juwelier spielen? Er wird sich freuen. Und ich habe mich natürlich auch extrem gefreut und habe das gemacht. Und jetzt sieht man mich in Minute 30 drei Sätze sprechen als Juwelier in dieser fetten Netflix-Produktion, die ja wirklich, weiß nicht, das schauen ja 15 bis 20 Millionen Menschen weltweit. Das ist schon cool und ich werde auch viel darauf angesprochen. Aber es ist mehr ein Gag. Also Schauspieler weit weg von einem ernstzunehmenden Schauspieler.
Es ist eine Sprechrolle, ja.
Es ist immerhin eine Sprechrolle.
Die meisten fangen als Statisten
an. Das stimmt.
Das kann
man
ausdauern.
Ja. Das Vitamin B schon wieder. Aber mir macht schon Spaß. Also wenn er mich wieder anruft, jetzt hat er ein riesen neues Projekt, darf ich nicht drüber reden, aber das wird auch richtig, richtig groß. Wenn er da wieder irgendeinen kleinen Cameo-Auftritt für mich hat, ich nenne es jetzt Cameo-Auftritt, dann sage ich sicher nicht nein. Aber wie gesagt, Schauspieler werde ich jetzt keiner.
Okay. Deine Führungsqualitäten haben mich zu einer fiktiven Frage inspiriert. Nehmen wir mal an, du hast das Kommando über ein Raumschiff, das auf dem Weg zum Mars ist, aber vom Kurs abkommt. Was wäre der erste Satz, den du deiner Crew sagst?
Fuck, was machen wir jetzt? Ich würde die Crew fragen, was sie wollen, was sie glauben, was wir jetzt machen sollen. So.
Shit happens.
Ja, nein, schwierig, ja. Ja, das sind immer so lustige, danke dafür, Gerd, ja. Hast du noch sowas auf Lager?
Naja.
Ist schwierig, weil das situationsbedingt
ist. Na, abhängig. Ich habe nur einige Fragen auf Lager.
Aber ich würde es mit dem Team jetzt mal besprechen, ich würde ganz schnell Krisensitzung machen. Ich würde schnell Krisensitzung mit dem Team machen und dann schauen, was rauskommt.
Ja. Okay, bleiben wir mal, auch das kann fiktiv sein.
Mit der Crew, entschuldige.
Ja, mit der Crew. mit wem möchtest du gern mal ein nettes Plauderstündchen verbringen oder auch zwei? Also gerne auch fiktiv, gerne dürfen auch Verstorbene sein. So dann.
Falco. Mit Falco. Das fände ich cool. Den habe ich zwar zweimal erlebt in meinem Leben. Einmal war er in Obersankt Veit, wollte zum Obersankt Veiter Friedhof. Und da habe ich ihm den Weg angesagt, da war ich 10. Und einmal habe ich ihn mit 7, glaube ich, in Bad Gastein getroffen. Aber mit dem würde ich mich gern mal eine Stunde hinsetzen. Dann wären es vielleicht auch zwei.
Genau. Gute Idee. Wie siehst du denn die Zukunft? Was macht dir Angst? Worauf freust du dich?
Boah, ich habe Angst macht mir wenig, weil Krisen gab es immer. Die Welt, ja, ob die jetzt den Bach runtergeht oder nicht, ich kann es nicht beeinflussen, ich weiß es auch nicht. Schier hässliche Dinge gab es immer, ja. Dinge wiederholen sich auch. Ich lasse mir auch nicht Angst machen. Ich schaue wenig Medien, nur das Notwendigste. Ich lasse mich dann null beeinflussen, weil ich mein Ding einfach durchziehe. Ich schaue halt, dass ich oben ein bisschen mitschwimme. Dann glaube ich, wenn man vor allen Dingen auch flexibel ist und in Bewegung bleibt, kann man die schlimmsten Dinge überstehen. Es gibt immer Ups und Downs. Die Zukunft der Juweliersbranche sehe ich wirklich kritisch. Wenn die da nichts ändern, werden die, glaube ich, der Reihe nach eingehen, ja, oder zudrehen einfach und verkaufen müssen. Weil ich sehe, dass es nicht dahin geht, dass die Leute noch viel Schmuck neu kaufen als Wertanlage. Nämlich, wenn sie was kaufen, glaube ich, eher wirklich nur, wenn es ihnen wirklich gut gefällt. Aber sie werden nicht ihr Geld anlegen, indem sie neuen Schmuck kaufen. Und ich glaube, da müssen die Juweliere ein bisschen umdenken in Zukunft. Das tue ich schon lang, weil ich lang beobachtet habe und weil das, was vielleicht vielen jetzt blüht, meiner Familie schon vor 30 Jahren passiert ist und ich daraus Kraft geschöpft habe und wahnsinnig viel gelernt habe und glaube ich da vielen sehr weit voraus bin. Das behaupte ich jetzt einmal so. Aber Angst habe ich keine. Das Leben geht immer weiter. Das Ball dreht sich. Du, wir sind nur kleine Ameisen. Das kann morgen vorbei sein, kann heute vorbei sein. Man weiß es nicht. Ich mache das Beste draus. Und ich bin ein Lebemann auch. Also Lebemann, ich mag das Leben. Ja, ich weiß nicht, dass ich mich jetzt komplett verausgabe, sondern ich liebe meine Kinder, meine Frau, Familienleben. Ich mag meine Mitarbeiter wahnsinnig gern. Das sind alles Freunde von mir auch. Ich sehe das als große Familie. Also wir sind gut gewappnet und ich meine, solange jetzt da keine Bombe einschlägt, was wird's weitergehen?
Klingt vernünftig. Mal ganz was anderes. Was bringt dich so richtig sofort auf die Palme?
Meistens bringen mich wirklich so lächerliche Kleinigkeiten auf die Palme oder ganz stark auch Unfairness. Also wenn ich was als unfair sehe oder ganz falsch eingeschätzt werde oder missverstanden werde, dann bringt mich das auf die Palme. Große, schwierige, große Probleme bringen mich nicht auf die Palme, da bleibe ich relativ ruhig, versuche sie schnell zu lösen. Und ich muss auch sagen, Gott sei Dank gibt es wenig große Probleme, weil die man dir versucht im Vorfeld schon, wenn sie klein sind, auszumerzen. Aber Kleinigkeiten oft, wo ich mir dann im Nachhinein denke, da habe ich jetzt eigentlich total überreagiert, entschuldige mich dann auch bei den meisten dafür und weil es total lächerlich ist am Ende. Aber sowas bringt mich dann wirklich auf die Palme oft.
Wie auch immer.
Versuch ruhig zu bleiben.
Was ist deine größte Stärke? Und danach die Frage, was ist deine größte Schwäche?
Meine größte Stärke ist, glaube ich, zu versuchen, sozial so kompetent wie möglich zu sein und mich schon in meine Mitarbeiter, mein Umfeld, versuche ich mich wirklich stark reinzuversetzen. Und ich sage einmal, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu und das halte ich schon hoch. Ja.
Franziskus Amazonas Julius Kriegsau, herzlichen Dank für dein Kommen und vor allem für dieses interessante Gespräch. Auf Wiedersehen, komm gut nach Hause und wenn sich wieder was Neues bei dir ergibt, wenn es wieder was zu erzählen gibt, komm einfach wieder. Dann machen wir den nächsten Podcast.
Freue ich mich drauf, danke.
Liebe Hörer, damit sind wir am Ende unseres Podcasts Oberösterreich ungefiltert. Ich hoffe natürlich, dass Ihnen dieser Podcast ebenso viel Freude bereitet hat wie mir. Wenn ja, hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre nämlich toll und ein großes Dankeschön auch dafür.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.